Alten Testament eine Begebenheit, die wahrscheinlich den meisten recht bekannt ist. Wer mitlesen möchte, findet den Text in Richter Kapitel 7. Richter 7, die ersten 7 Verse. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage: Wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, so dass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab, und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit der Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert auf für sich. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Soweit der Bibeltext.
Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf Ostern und auf die Passionszeit zu. Und da passt es sehr gut, wenn wir uns heute Morgen aus dem Johannesevangelium Kapitel 18 einige Verse anschauen, wo es um die Gefangennahme unseres Herrn Jesus im Garten Gethsemane geht. Ich lade euch ein, aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat, Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Da lesen wir: Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus, über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Johannes leitet hier in Kapitel 18 im ersten Vers einen Szenenwechsel ein. 4, 5 Kapitel, die wir davor sehen, hatte Jesus eine intensive Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Und jetzt heißt es, als Jesus dies gesprochen hatte, als sie diese Zeit zusammen hatten, ging er nun hinaus mit seinen Jüngern über den Kidronbach in den Garten Gethsemane, da wo sie oft sich getroffen hatten, gemeinsam Jesus und seine Jünger. Das heißt, mit dem Gebet des Herrn Jesus für seine Jünger in Kapitel 17, so ein priesterliches Gebet, geht nun diese intensive Zeit der Vorbereitung für sie zu Ende. Nun wird das kommen, wovon Jesus schon vielfach gesprochen hat und was die Jünger immer wieder nicht verstanden haben. Der Weg des Leidens geht los. Und in diesen Versen der Gefangennahme unseres Herrn geht es um drei Hauptpersonen. Jede dieser drei Hauptpersonen, also bei jeder dieser Personen, erkennen wir anhand des Handelns und Redens, auf wen oder was sie vertrauen, auf welche Kraftquelle sie sich verlassen. Da ist zum Beispiel der Judas. Er vertraute auf die Kraft der Zahlen, auf die militärische Stärke. Dann sehen wir Jesus. Er vertraute auf die Kraft der Liebe und Hingabe an seinen Vater. Und schließlich sehen wir auch noch Petrus in den letzten Versen. Er vertraute auf die Kraft seiner selbst. Unser Thema heute Morgen, der Michael hat es schon schön ausgeführt oder auch in den Liedern darauf vorbereitet, ist diese große Frage: Wem vertraust du wirklich? Wem vertrauen wir? Ähnelt unser Vertrauen dem eines Judas oder dem eines Petrus oder dem des Herrn Jesus? Schauen wir uns zunächst Judas an. Er vertraute auf die Kraft der Zahlen. Die Jünger waren also durch das Kidrontal nun hindurchgegangen, wieder zum Garten Gethsemane hinüber. Und Gethsemane, so heißt es hier, das war eben ein Ort, wo Jesus sich öfters mit seinen Jüngern aufhielt. Ein vertrauter Ort. Da kannten sie sich aus. Und auch Judas kannte diesen Ort. Und er wusste, dass der Jesus gerne diesen Ort aufsuchte, um Stille vor der Volksmenge zu genießen. Das könnte auch mit der Grund gewesen sein, warum Judas genau diesen Ort auswählt, um Jesus zu verraten. Denn ihm war wichtig, dass der Verrat ohne Volksauflauf ablief. Lukas 22 können wir das nachlesen. Und hier eben in diesem Garten, ein bisschen außerhalb der Stadt gelegen, da war definitiv ein gutes, ein ruhiges Plätzchen dafür. So ruhig, dass Jesus eben gerne hier hinkam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus dort nicht nur Smalltalk mit ihnen machte, sondern dass es immer wieder viel zu besprechen gab, viel nachzuarbeiten gab, Jesus und seine Jünger, und dass sie sicher auch manches gemeinsame Gebet dort verbracht hatten. Genau wissen wir es nicht, was sie taten, aber eines wissen wir, sie hatten wirklich regelmäßig dort Zeit unter vier Augen im kleinen Kreis verbracht. Und hier dürfen wir uns fragen, haben wir auch so einen Ort, wo wir uns regelmäßig unter vier Augen mit Gott treffen, wo wir uns mit ihm verabreden, wo wir ungestört mit unserem Herrn Gemeinschaft haben können? Jesus hatte sicher nicht weniger Termine als wir heute. Auch er hätte theoretisch noch viel mehr Kranke heilen können, Blinde sehend machen können, Lahme zum Gehen bewegen, Geister austreiben. Da wäre noch viel Not, viel Krankheit, viel Schwierigkeiten gewesen. Aber Jesus war nicht nur zum Arbeiten gekommen, zum Heilen, zum Lehren, sondern er wusste, wo seine Kraft herkam. Eben aus dieser engen Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Und deshalb lesen wir auch immer wieder davon, oftmals nur in so einem kleinen Nebensatz. Und Jesus setzte sich hin zum Beten oder er zog sich zurück. weg von der Menschenmenge, weg von dem Trubel, um eben hinzuhören, was der Vater ihm zu sagen hatte. Und auch wenn wir vielleicht versucht sind, in unserer schnelllebigen Zeit zu denken, wir hätten weniger Zeit als die Menschen damals, so ist das, glaube ich, nur eine Ausrede. Wir haben nicht weniger Zeit. Wir nutzen sie nur anders. Wir füllen sie mit anderen Dingen. Und nicht selten vielleicht auch mit Dingen, die, von denen wir eigentlich wissen, dass sie mega vergänglich sind. Mega sinnlos sind. Aber trotzdem halten wir oft gerne daran fest. Warum? Weil unsere alte Natur es eben vorzieht, lieber auf die sichtbaren Dinge zu vertrauen, sie zu nutzen, als auf den unsichtbaren Gott sich ganz zu stützen. Und gerade beim Nachdenken über Judas, ist mir hier wieder neu aufgefallen, dass unser Lebensstil als Christen im 21. Jahrhundert dem des Judas ungemein ähnelt. Denn was lesen wir über Judas, den Verräter? Worauf vertraute er? Vers 3. Nachdem nun Judas die Truppe, oder ja, die 600-Mann-Kohorte, nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Judas, er kam also nicht nur mit einer kleinen Handvoll oder zwei Handvoll Leute, sondern mit einer ganzen Truppe in den Garten. Und für die Truppe kann man eben, das heißt im Griechischen Kohorte, es kann entweder eine römische Kohorte sein, mit 600 bis 1000 Mann oder irgendwie eine Mannschaft von der Tempelpolizei von den Juden damals. Also wir merken, es war wirklich ein richtiger Auflauf hier. Lukas berichtet zusätzlich, dass auch oberste Priester und Älteste persönlich anwesend waren. Also die haben nicht nur ihre Diener vorbeigeschickt, sondern bei diesem Ereignis wollten sie selber dabei sein. Also wir sollten davon ausgehen, dass eine wirklich größere Menge hier im Anmarsch war. Schließlich wollte man nichts anbrennen lassen. Wie gegen einen Schwerverbrecher sind sie also hier aufmarschiert, obwohl man eigentlich nur den größten Friedensstifter aller Zeiten gefangen nehmen wollte. Wir sehen hier also bei Judas, er vertraute ganz auf die Kraft der Zahlen. Ob es nun 100 oder 600 oder 1000 waren, egal, große Zahlen beeindruckten ihn. Ein paar Tage vorher waren es 30 Silberlinge, die ihn beeindruckten, circa 4000 Euro, die sein Herz erobert hatten und die ihn zum schlimmsten Verräter aller Zeiten gemacht haben. Wir denken dann vielleicht gerne, wie kann man nur für 30 Silberlinge seinen Meister, seinen Weggefährten, mit dem man 3 Jahre lang unterwegs war, den Feinden verraten? Ich glaube, wir sind schnell dabei, über Judas uns zu wundern, ihn vielleicht sogar zu verurteilen, obwohl ich die Befürchtung habe, dass wir oft gar nicht so viel anders sind. Nicht, dass wir Jesus verraten, aber unsere Affinität mit großen Zahlen spricht eine deutliche Sprache, wem wir im Alltag wirklich vertrauen. Womöglich ist es vielleicht sogar eine der größten Sünden unserer Tage, wie wir uns auf die Kraft der Zahlen verlassen. Lasst uns mal kurz darüber nachdenken. Die Devise der Welt lautet: Geld regiert die Welt. Und je mehr Geld du hast, umso glücklicher, umso besser. Umso mehr kannst du dir leisten, umso mehr Macht hast du, umso mehr Einfluss. Und wie lautet nun die Devise der Gläubigen? Na, wir wissen natürlich, wie wir jetzt zu antworten haben.
als gute Christen. Geld, was völlig Vergängliches. Geld macht ja auch gar nicht glücklich. Nein, nur Jesus gibt uns Erfüllung. Geld nach Geld, das streben ja nur die Weltmenschen draußen. Die streben dem Mammon nach und so weiter. Wisst ihr, was Jesus am allermeisten gestört hat an den damaligen Zeitgenossen? Ihre überragende Heuchelei. Auch wir wissen ganz genau, dass der Satz so stimmt: Geld macht nicht glücklich, sondern Gott. Aber trotzdem spricht unser Alltag oft eine andere Sprache. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir unser Leben als Ganzes betrachten, von Anfang mal bis zum Ende überlegen, sind wir nicht den Großteil unserer Zeit mit drei Dingen beschäftigt? Erstens, Wohlstand aufbauen. Zweitens, Wohlstand vermehren. Und drittens, Wohlstand in die Rente hineinretten, dass wir es bis am Ende durchziehen können. Eigentlich sind es die großen drei Lebensziele der Menschen ohne Gott. Doch wenn wir ganz aufrichtig sind, wissen wir, dass sich die unseren Ziele gar nicht so megamäßig davon unterscheiden. Wenn ich manchmal mitbekomme, was selbst Gläubige an Versicherungen, an Absicherungen meinen zu brauchen, wie viel Zeit und Kraft Christen für ihre Kapitalanlagen aufwenden, schauen müssen, dass sie noch gut auf Kurs sind, wie viel Geld wir in irdische Schätze investieren, wie viel Reichtümer wir uns aufhäufen in unseren Scheunen, die inzwischen Häuser heißen, dann stellt sich schon manchmal die Frage, für welchen Himmel leben wir eigentlich? Für den oberen oder für den selbstgebauten, den wir uns hier zusammenstellen? Nach meinen Wünschen. Wie viel Investment geht denn tatsächlich himmelwärts? Und wo füllen wir eigentlich nur unsere eigenen Taschen? Oder noch grundsätzlicher gefragt, warum sind wir Gläubige in den Wohlstandsländern denn so anfällig, dass wir uns immer wieder von großen Zahlen beeindrucken und blenden lassen? Mal ganz abgesehen von Corona, das wäre nochmal ein extra Thema. Auch mit Zahlen. Warum verlassen wir uns beispielsweise so sehr auf große Zahlen der Gehaltsabrechnung am Monatsende? Und warum tun wir uns so schwer, Gott auch in praktischen Dingen des Lebens zu vertrauen? Wo zum Beispiel geben wir Gott denn noch Gelegenheit, diesem Gott, von dem wir sagen, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Zuversicht, er ist unsere Ewigkeitshoffnung, wo geben wir ihm denn Gelegenheit, dass er sich als der allmächtige Gott zeigen kann, wenn wir für jede Kleinigkeit eine Zusatzversicherung doch im Sack haben? Wo gibt es überhaupt noch eine Lücke? Eine Lücke der Unsicherheit, einen Bereich, den wir nicht selber in unseren Händen halten, wo wir wirklich darauf angewiesen sind, wie es vorher im Gebet angeklungen ist, dass unser Leben 100% in Gottes Händen liegt. Natürlich weiß ich, dass wir in einer materialistischen Gesellschaft leben, die uns mitprägt, die uns mit beeinflusst. Aber hat uns Jesus mit seiner Erlösung nicht neue Werte, neue Ziele, neue Perspektiven, neue Sicherheiten gegeben, auf die es im Leben als Nachfolger ankommt? Bezieht es nicht auch den finanziellen Bereich mit ein? Und ich höre schon wieder all die guten Argumente die diese Frage relativieren, weil ja heute alles ganz anders geworden ist, wie es damals war. Die Argumente sind gut nachvollziehbar, aber halten sie wirklich einer biblischen Untersuchung stand? Ich denke, dieses Thema wird immer herausfordernd für uns bleiben. Und wir werden nie auslernen, diesen Umgang mit dieser Sache Mammon zu lernen. Gerne möchte ich an dieser Stelle noch zwei Prinzipien mitgeben, die mir geholfen haben, dieses Thema aus Gottes Sicht zu durchdenken. Zum einen das Prinzip der Zufriedenheit. Philipper 4, wer es kurz aufschlagen möchte, Philipper 4, Verse 11 bis 13. Was sagt Paulus hier? Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem, mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, nämlich Christus. Egal ob reich oder arm, Paulus hatte alle Situationen, alle Zustände durchlebt und er hatte beides aus Gottes Hand angenommen. Er war darin dankbar, darin zufrieden. So war er nicht von zeitweiligen Glücksmomenten irgendwie abhängig, sondern es war eine Kontinuität der Dankbarkeit in seinem Herzen, in seinem Inneren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch aneignen dürfen, was wir lernen dürfen, egal ob wir materiell gut betucht sind oder eher jeden Rappen zweimal umdrehen müssen, beides kann von Gott so gelenkt sein. Aber entscheidend ist mein Umgang mit diesem Zustand. Lerne ich darin, wie ich lebe, wie ich bin, dankbar zu sein, zufrieden zu sein. Oder bin ich immer ein bisschen am Schielen zum Nachbar rüber? Bin ich undankbar? Bin ich am Jammern? Das Vorbild von Paulus, es möchte uns, glaube ich, helfen hier, unsere Zufriedenheit ganz in Jesus zu suchen. Und nicht von diesem Materiellen viel oder wenig abhängig zu sein. Ganz ähnliche Gedanken finden wir auch noch in 1. Timotheus 6. Ebenfalls Paulus spricht hier nochmal dieses Thema an. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 8. Da heißt es: Es ist die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn, er erklärt es, wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Paulus sagt, wenn wir Nahrung, Kleidung haben, also wenn die Grundbedürfnisse eines Menschen gestillt sind, dann soll uns das genügen. Und wir alle wissen, wir haben mehr als das. Wir haben viel mehr als das. Wir haben viel, viel mehr als das. Theoretisch müssten wir die allerzufriedensten, die allerdankbarsten Menschen dieser Erde sein, was wir alles besitzen und haben. Aber warum sieht die Realität oft anders aus? Paulus erklärt es im nächsten Vers, ab Vers 9 und 10. Denn die, welche reich werden wollen, sagt er hier, sie fallen in Versuchung und Fallstricke, viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt, haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Paulus spricht hier also das Grundproblem an. Nicht das Geld ist das Problem. Nicht das Geld ist das Böse, sondern die Geldgier. Nicht das Materielle ist an sich schlecht, nein, überhaupt nicht. Aber unsere Lust, immer mehr zu wollen, den Reichtum anzuhäufen, das ist das Problem, sagt er hier. Denn das genau führt in Versuchungen, in Schwierigkeiten hinein, kann sogar in den Untergang, ins Verderben stürzen. Ja, sogar unser Glaube steht auf dem Spiel, sagt er hier, wenn wir der Geldgier nicht den Kampf ansagen. Einige von euch sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Genau davor will uns Gottes Wort bewahren vor diesem Fall. Und es ermutigt uns deshalb zur Genügsamkeit. Ein Wort, das wir schon gar nicht mehr so häufig nennen oder kennen in unserer Zeit. Genügsamkeit. Sie ist wie eine Rettungsweste, damit wir nicht im Mammon dieser Welt ertrinken, nicht ersaufen in all dieser Geldgier, die uns umgibt. Und das Schöne ist, Paulus zeigt uns nicht nur, was wir lassen sollen, er zeigt uns in den nächsten Versen auch noch den viel besseren Weg, um den Gefahren der Geldgier zu entkommen. Er sagt, es ist nämlich ein geistlicher Prozess. Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Du aber, Mensch Gottes. Damit macht Paulus deutlich, wir als Gläubige haben etwas Besseres zu tun, als den irdischen Gütern nachzujagen. Vielmehr sollen wir den himmlischen, geistlichen Gütern nachjagen, geistliche Tugenden einüben. Also an die Stelle des Mammontreibens muss etwas Neues, etwas Besseres treten, damit Jesu Wesen in uns sichtbar wird. Und Paulus nennt an dieser Stelle eben 6 geistliche Tugenden, denen wir nachjagen sollen, die nur Jesus in uns bewirken kann. Er nennt auch den Kampf, um den es wirklich geht in unserem Leben, den Kampf des Glaubens. Darauf sollen wir uns fixieren und fokussieren. In diese geistlichen Werte sollen wir unsere Zeit, unsere Kraft, ja unser ganzes Leben investieren. Warum? Damit wir es nicht wie Judas machen, der sein Leben verspielt hatte, weil er auf die Kraft der Zahlen vertraut hatte, auf das Geld, auf die Macht und nicht auf seinen Meister. Damit kommen wir zurück zu unserem Ausgangstext, Johannes 18. Judas war also im Anmarsch mit einer riesigen Mannschaft bewaffneter Leute, Soldaten. Und es stellt sich die Frage, wie geht nun Jesus mit dieser Situation um? Er weiß ja, was auf ihn zukommt. Das ist unser zweiter Punkt. Jesus vertraute auf die Kraft der Liebe und Hingabe dem Vater gegenüber. Es ist klar, Judas konnte den Herrn Jesus mit seinem großen Aufgebot nicht wirklich überraschen. Denn wir lesen in Vers 4, dass Jesus bereits alles wusste, was auf ihn zukommen sollte. Das fast Ironische dabei ist ja, Jesus geht seinen Feinden direkt entgegen.
Vers 4. Jesus ergreift selber die Initiative. Er wartet nicht, bis die Mannschaft auf ihn zukommt, sondern er gibt sich sofort zu erkennen. Ich bin's. Ohne Fluchtversuche, ohne Ausreden. Ja, im Prinzip war das ganze Militäraufgebot völlig überflüssig. Also den Aufwand hätten sie sich wirklich sparen können, dass die bei Nacht und Nebel da anrücken müssen. Und was mich an Jesus hier begeistert ist, er schreckt nicht zurück vor den Menschen. Er lässt sich nicht beeindrucken vor den Waffen, die da aufblitzen, vor den Menschen, die ihm gegenüberstanden. Nein, vor ihnen hatte er keine Angst. Das Einzigste oder den Einzigsten, den er fürchtete, das war der Vater im Himmel. Und seinen Willen wollte er durchziehen. Das heißt, wohl dem Menschen, der es gelernt hat, nur Gott zu fürchten und nicht die Menschen. Pastor Wilhelm Busch war vermutlich so einer, der genau das gelernt hatte. Dieser mutige Pfarrer aus Essen während dem Zweiten Weltkrieg, er musste mehrfach die Gefängnismauern von innen sehen, war eingesperrt. Und sein Fazit nach all diesen schrecklichen Erlebnissen war folgendes, ich gebe es sinngemäß wieder. Er sagte, die Zeit in den Gefängnissen der Gestapo lehrten mich nicht, Menschen zu fürchten, sondern Gott. Was für ein Bekenntnis. Die Zeit in den Gefängnissen der Gestapo lehrten mich nicht, Menschen zu fürchten. Also das, was die Regierung natürlich vorhat, die Leute einzuschüchtern, ihnen Angst zu machen, ihnen zu drohen, sie vielleicht zum Geständnis zu überbringen. Nein, bei ihm hat es nicht gefruchtet. Er hatte nicht die Menschen, es lehrte mich nicht, Menschen zu fürchten, sondern Gott. Ich habe es überlegt, was würden wir machen, wenn wir wie Jesus schon alles im Voraus wüssten, was auf unser Leben noch zukommt. Gerade auch, welche schlimmen Dinge noch anstehen, jetzt auch gerade unmittelbar in den nächsten 24, 48 Stunden. Welche schrecklichen Qualen vor uns lägen. Vermutlich wären wir geneigt, die Flucht zu ergreifen, das Mauseloch zu suchen, irgendwie weg aus dieser Situation zu kommen. Also zumindest bei mir wäre das so. Glücklicherweise wissen wir aber nicht im Detail, was uns die Zukunft bringt. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Weil wir gar nicht in der Lage wären, richtig damit umzugehen. Aber Jesus konnte das. Er war dazu fähig. Und alles, was wir als Gotteskinder wissen müssen, ist nur dieses Versprechen, dass Jesus alle Tage bei uns ist. Wenn wir ganz auf ihn vertrauen, wenn wir uns ganz an Jesus festklammern, dann werden wir nicht enttäuscht. Das soll und das wird unser einziger Trost sein, gerade in solchen schwierigen, brenzligen, herausfordernden Situationen. Noch eine weitere Sache fasziniert mich hier an Jesus. Und zwar etwas, über das man vielleicht leicht hinweglesen kann, weil es nur in einem Nebensatz erwähnt ist. Es geht um die Kraft der Worte Jesu. Lesen wir nochmal Vers 6. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, das ist dann die Erklärung von Johannes, als er zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück. Und was passiert noch? Und fielen zu Boden. Ja, was muss denn das für ein Anblick gewesen sein? Mehrere hundert Mann mit ihren Waffen, mit ihren Fackeln, mit ihren Schwertern werfen sich alle zu Boden. Plötzlich die ganze Mannschaft liegt flach.
Von wegen große Armee, große Stärke zeigen. Jesus muss nur ein Wort sagen. Ich bin's. Und alles liegt ihm zu Füßen. Ohne sich dessen bewusst zu machen, standen sie nämlich in der Gegenwart des lebendigen, allmächtigen Gottes. Und seine Macht, seine Worte, die waren so kraftvoll, dass dieses eine Wort ausreichte, um sie rückwärts wieder hinzulegen. Das heißt, in diesem zweifachen Ich Bin's, Vers 5, Vers 8, leuchtet mitten in dieser Dunkelheit, mitten in dieser schwersten Stunde von Jesus, leuchtet die Herrlichkeit und die Größe des Ich Bin, des wahren Gottes, auf. Und das war ein schlagender Beweis dafür, dass weder der Verrat des Judas, noch der böse Hass der Juden gegen Jesus, noch die Macht Roms, die mit den Soldaten aufmarschiert war, nichts konnte unseren Herrn antasten. Nichts und niemand konnte ihm etwas anhaben, bis seine Stunde gekommen war, wo er bereit war, sich selber hinzugeben. Eine Minute vorher waren sie noch völlig machtlos. Sie haben sich alle hingelegt, der Reihe nach. War nichts zu machen. Erst als er sein Leben geben wollte. Und das fasziniert mich hier, wie wir wieder ein Stück dieser Allmacht Gottes hier in diesen Versen, in diesen Zeilen sehen können. Wir merken, hier ist wirklich Kraft Gottes zu spüren. Ja, auf diese Kraft Gottes lohnt es sich, auch heute noch zu vertrauen. Wenn Jesus spricht, und das macht er heute hier durch die Bibel, durch sein Wort, auch dieses Wort hat immer noch dieselbe Kraft, dieselbe Auswirkung, wenn wir uns diesem Wort aussetzen. Wir könnten in diesen Versen noch vieles weitere Lehrreiche bei Jesus abschauen. Zum Beispiel, wie er sich schützend um seine Jünger stellt in Vers 8. Oder was es mit der Verheißung in Vers 9 auf sich hat. Wir könnten den Dialog mit Judas anschauen oder die Worte gegen die jüdische Elite und so weiter. Aber die Zeit reicht nicht dafür aus. Denn ich will euch nicht den dritten Punkt vorenthalten heute Morgen, weil es dort um die Frage geht, was wir von Petrus noch lernen können. Und vermutlich können wir uns mit Petrus am allermeisten oder am ehesten identifizieren. Petrus, er vertraute mal wieder auf die Kraft seiner selbst. Bin schon selber stark. Und hier erleben wir wieder den Petrus, wie er leibt und lebt. Einfach die ganzen 3 Jahre war das ja kontinuierlich dieser Petrus, der immer mit der großen Klappe auftrat. Immer einen Schritt voraus war, immer volle Kraft voraus. Man konnte ihn kaum bremsen. Genau so tritt er auch hier wieder in Aktion in Vers 10. Ganz vorne an der Front will er Jesus mit dem Schwert verteidigen. Und in seiner Verzweiflung schlägt er sogar einem Knecht, dem Malchus hier, ein Ohr ab. An dieser Stelle dürfen vielleicht auch wir uns fragen, wie gehen wir in unserer Verzweiflung mit Krisen um? Mit solchen Situationen, wo wir so machtlos sind, wo wir nicht wissen, was passiert, was auf uns zukommt. Wo holen wir dann Hilfe, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Ja, wo schlagen wir einfach zu, schlagen drein gegen den Sinn des Herrn Jesus? Eine interessante Frage ist hier, woher hatte Petrus eigentlich das Schwert? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der 3 Jahre mit dem Schwert in der Tasche rumgelaufen ist. Hatte er derartiges vielleicht schon befürchtet? Wollte irgendwie auf Nummer sicher gehen? Dass er heute mal richtig gut bewaffnet war? Wobei natürlich sein Schwert gegen diese hunderte bewaffnete Männer sowieso ein völliger Witz war. War ja völlig bedeutungslos. Was sollte er schon anrichten? Ja, wir wissen es nicht genau, warum er es dabei hatte, aber was wir wissen, und das ist interessant, die Antwort des Herrn Jesus an Petrus. Und die war definitiv ausführlicher, als es uns Johannes hier berichtet. In Matthäus und Lukas finden wir nämlich noch ergänzende Informationen und merken, dass Jesus diese Situation nochmal nutzt, um dem Petrus eine wichtige Lektion mitzugeben, mitten in dieser verrückten Stunde der Gefangenschaft. Wer will, kann gerade nochmal Matthäus 26 hier aufschlagen. Matthäus 26, Vers 52. Da lesen wir, da sprach Jesus zu ihm, eben zu Petrus, davor steht eben auch das mit dem Ohr abschlagen, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Also zunächst fordert Jesus den Petrus auf, diesen Unfug sein zu lassen, steck dein Schwert bitte wieder zurück. Und darin steckt eigentlich auch ein Hinweis, dass der rechte Platz, er sagt, steck dein Schwert wieder an seinen Platz. Der rechte Platz für das Schwert ist nämlich woanders. Paulus sagt es mal in Römer 13, dass die Gewalt über das Schwert dem Staat gegeben ist, der weltlichen Obrigkeit. Sie sind dafür zuständig, aber nicht du, Petrus. Und Jesus begründet es mit den Worten, alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Das heißt, wo es um Jesus und das Evangelium geht, ist das Schwert immer fehl am Platz. Gottes Reich wird eben nicht mit Knüppeln, mit Schwertern verteidigt, sondern vor allem mit geistlichen Waffen. Epheser 6, Vers 10. Auch unser Kampf als Gläubige richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir stecken in einem geistlichen Kampf gegen die Mächte der Finsternis, wie es Paulus mal in 2. Korinther 10 so schön ausführt. Und deshalb ist es eigentlich auch sehr traurig, was unter christlicher Flagge schon alles in der Kirchengeschichte angerichtet wurde in dieser Welt. Wo auch die Gemeinde oder die Kirche sich schuldig gemacht hat, weil sie wie Petrus gehandelt hat. Einfach dreingeschlagen. Menschen zum Christsein zwingen wollte, ganze Gebiete erobern wollte durch die Kreuzzüge und so weiter. Ja, die vielen Glaubenskriege hoch und runter und sogar bis in unsere Zeit hinein. Heute schlägt man sich dann nicht mehr mit Waffen, sondern lieber mit Wortschlachten, mit Verbalattacken, mit Internetberichten oder Videos. Das einzige Schwert jedoch, das Gott seiner Gemeinde gegeben hat, ist hier das geistliche Schwert, das Wort Gottes. Dieses Wort allein hat die Kraft, Menschen zu verändern, hat die Kraft, Reich Gottes zu bauen, hat Kraft, Veränderung in dieser Welt bis heute hineinzubringen. Ganz im Gegensatz zu all unseren menschlichen Bemühungen, die wir oft aus eigener Kraft versuchen. Im Prinzip sagt Jesus hier zu Petrus, all deine stümperhaften Schwertversuche sind auch deshalb unnötig, weil ich doch jederzeit an der größten Quelle sitze, die es überhaupt gibt in diesem Universum. Vers 53, hier noch in Matthäus 26, sagt Jesus nämlich, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater im Himmel bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wenn ich wollte, würde mein Vater über 120.000 Engel vorbeischicken. Und dann wäre der ganze Spuk hier vorbei. Aber, sagt Jesus, wenn ich das machen würde, dann wäre ich ein Lügner. dann würde ich den Heilsplan des Vaters durchkreuzen, die Verheißungen des Alten Testamentes nicht erfüllen. Jesus kam aber genau dafür, um im Willen seines Vaters zu leben, um alles zu erfüllen, was über ihn schon längst vorhergesagt war. Jesus, er wollte den Kelch des Vaters trinken, so wie es in Johannes 18, Vers 11 steht. Wir kommen zum Schluss und ich möchte schließen mit einer kurzen Zusammenfassung der Predigtgliederung. Es ging ja um die Frage, auf wen oder was vertraust du? Wir haben gesehen, Judas, er vertraute auf die Kraft der Zahlen. Der Mammon hatte sein Leben im Griff und er bestimmte auch sein Handeln. Wir haben gesehen, Jesus vertraute auf die Kraft der Liebe und Hingabe seinem Vater gegenüber. Seinen Willen zu erfüllen, das war für ihn das Allerhöchste, das Allerwertvollste. Schließlich haben wir gesehen, der Petrus, der Dritte, er vertraute auf die Kraft seiner selbst. Er verwechselte das sichtbare Schwert mit dem geistlichen Schwert, welches doch allein die Kraft hat, Leben zu verändern und Sieg zu schenken. Auf welche Kraft vertraust du? Amen. Herr Jesus, wir danken dir so für dein Wort, wo wir immer wieder erkennen dürfen, was wirklich im Leben zählt, worauf es ankommt, worauf es sich auch lohnt zu vertrauen und worauf es sich nicht lohnt, unsere Hoffnung zu setzen. Und ja, genau in dieser Herausforderung leben wir auch, dass es so viele Angebote gibt, wo wir uns ja scheinbar schützen und absichern können und doch sind es nur trügerische Sicherheiten. Ja, die einzige wirkliche Sicherheit finden wir nur bei dir. Nicht im Materiellen, nicht im Reichtum, nicht bei Menschen, nicht in der eigenen Kraft, sondern allein, wenn wir uns auf dich stützen, auf den Felsen, der wirklich trägt. O Herr Jesus, hilf uns, dass wir das im Alltag immer wieder neu begreifen, uns ja vergegenwärtigen, dass es auf dich ankommt, dass wir uns ja in allem, was wir auch tun und machen, mit unseren Kräften, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, dass wir es in die Ewigkeit investieren. Danke, dass du uns dabei hilfst, auch in der neuen Woche ganz auf dich zu blicken und immer mehr alles dir anzuvertrauen. Amen.